begrüße Sie ganz herzlich in unserem Jugendfest-Gottesdienst, wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Das heißt, dass wir alle miteinander in unserem Leben ein Stück mehr davon begreifen, dass Jesus eindringt, dass er kommt und uns umgestaltet. Lassen Sie uns jetzt beginnen, gemeinsam mit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir wollen beten. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht uns mühen müssen, zu dir durchzubrechen, sondern dass du von dir aus uns suchst. Und dass wir nun heute vor dein Angesicht eingeladen sind, dass du dein Wort anbietest. Nun gib uns Ohren und Herzen, die hören und aufnehmen können. Schenk uns, dass deine Wirklichkeit in unserem Leben spürbar wird. Wir beten weiter in der Stille. Wir danken dir, Herr, dass du unser Beten erhören willst. Amen. Wir haben einige Wochen lang das Vaterunser so Schritt für Schritt miteinander besprochen und sind heute bei dem Schlusslobpreis. Und ich finde, dass das ein ganz treffender adventlicher Text ist. Matthäus 6, Vers 13. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir reden ja oft über Gott, als redeten wir über ein Auto. Vorteile, Nachteile, ob man es gebrauchen kann, ob es wirklich nötig ist für den Alltag oder ob es Luxus ist, ob früher mal eine Prestige-Sache gewesen wäre und nicht, und wie das heute damit steht. Aber Gott ist keine Sache. Er ist keine Ware. Es kann wohl sein, dass wir ihn zu einer Ware, zu einem Ding gemacht haben. Und dass wir ihn da dauernd dazu machen, vielleicht selbst in einem Gottesdienst, in dem wir über ihn reden. So als könnte man unbeteiligt über ihn reden, ihn handhaben, wie ein Ding, wie ein Stuhl, wie ein Tisch, wie ein Stück Papier. Könnte darüber urteilen und seine Meinung bilden und darüber kritisieren und selber ganz unbeteiligt bleiben. Das geht offensichtlich. Wir tun es intensiv. Nur müssen wir uns klar machen, dass wir in dem Augenblick, wo wir über Gott so distanziert reden, wie wir über eine Sache, dass wir in dem Augenblick nicht mehr, längst nicht mehr über den lebendigen Gott reden, sondern nur noch über ein Fabrikat aus der Götzenfabrik unserer Zeit. Nur noch über Selbstbau reden. Und uns der lebendige Gott, der Herr und Schöpfer der Welt, schon längst aus dem Gesichtskreis weg ist. Er wird nie zur Sache. Er lässt sich nie zum Gegenstand degradieren. Man kann nie mit ihm umgehen, wie mit einem Ding, mit einer Ware, über die man einfach redet, ganz auf Distanz. Wenn wir angemessen von Gott reden wollen, dann müssen wir ihn anreden, um deutlich zu machen, dass er nicht ein Ding ist, über das man redet, sondern ein Ich, ein lebendiger Herr, den wir anreden dürfen, den wir ernst nehmen als du, als Gegenüber. Die angemessene Redeweise von Gott, im Blick auf Gott, ist die Anrede, ist das Gebet. Deshalb ist Beten nicht ein religiöser Luxus für solche, die also nun einen ganz frommen Tick haben, die ein besonderes religiöses Bedürfnis haben, sondern da, wo wir nicht beten, wo wir nicht mit Gott reden, kennen wir ihn gar nicht. Ist er uns schon aus dem Gesichtskreis entschwunden? Haben wir keine Chance, ihn kennenzulernen? Denn man lernt ihn nur kennen im Kontakt. Man lernt ihn nur kennen in der Begegnung. Man lernt ihn nur kennen in der Lebensgemeinschaft. Zu solchem Kontakt, zu solcher Anrede, zu solcher Antwort leitet uns Jesus an, indem er uns das Vaterunser in den Mund legt, Satz für Satz uns in den Mund legt und uns anstößt, nachzusprechen, sprechen zu lernen. Der Schluss des Vaterunsers ist nun dieser Lobpreis. Eigentlich ein richtiges Adventlied. Nicht? Das ist, nachdem Gott zu uns kommt, eigentlich ein Lobpreis der Begrüßung. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir wollen deshalb diesen Satz überschreiben, das Begrüßungslied. Lassen wir uns wieder drei Gesichtspunkte versuchen dazu zu entfalten. Zunächst einmal die Frage, warum zum Schluss der Jubel ausbricht. Zum Schluss des Vaterunsers. Nun ist unser Verhältnis zu Gott ja eine ausgesprochen qualvolle Angelegenheit. Gott bemüht sich, zu uns zu kommen. Er erniedrigt sich bis hinein in die Schande des Gekreuzigten, um uns nahe zu kommen in unser Elend, in unsere Schuldverstrickungen. Um zu sein wie unser einer, um anzuknüpfen bei uns. Damit wir nun doch in die Lebensgemeinschaft reinkommen. Und er bittet um Antwort. Er lockt und ruft. Und Gott leidet unsäglich darunter, wenn wir stumm bleiben. Wenn da keine Antwort von uns ist, wenn wir uns verschließen, wenn wir den Mund versperren, die Arme verschränken, die Hände auf den Rücken tun, als wollten wir nichts geschenkt bekommen von Gott. Gott leidet unsäglich darunter. Andererseits quälen wir uns unsererseits eben auch. Manchmal wollen wir und sehen doch so viele Hindernisse im Blick auf Gott. Unsichtbarkeit und wir möchten irgendwie weiterkommen und stehen uns mit unseren Fragen auch selber im Weg. Das ist uns alles so fremd, was da kommt. So haben wir uns die Hilfe gar nicht vorgestellt. Und deshalb quälen wir uns damit. Und nun tut Gott noch ein Übriges, nachdem wir uns so schwer tun mit dem wechselseitigen Verhältnis, tut er noch ein Übriges. Er formuliert die Antwort, auf die er wartet bei uns. Er formuliert sie vor, in ganz kleinen, einfachen Sätzchen. So einfach, dass wir keine Nebensätze mehr haben. Also kompliziertes Reden ist absolut nicht mehr nötig. Ganz kurz. Und legt sie uns in den Mund. Er lehrt uns sprechen, so wie man ein Kind sprechen lehrt. Indem es hört, ganz einfache Worte, ganz einfache Sätze. Die es in den Mund gelegt bekommt und dann versucht nachzusprechen. So möchte Jesus uns sprechen lehren. Er tut also auch dies Übrige noch nicht. Er kommt nicht nur und sucht uns am Kreuz und erwartet unsere Antwort, sondern er legt uns auch noch die Antwort in den Mund, weil er daran leidet, dass wir stumm bleiben, undankbar uns abwenden von diesem Geschenk. Wir kommen trotzdem weiter mit unseren Bedenken. Das können wir doch nicht so einfach. Es geht doch nicht so, man kann nicht einfach beten. Und Jesus lädt ein und sagt, versuch doch mal nachzusprechen. Diese ganz einfachen Sätze nachzusprechen mit ganzem Leben. Vater unser im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, so vollkommen wie im Himmel, so auf der Erde, in meinem Leben und auf der Welt, in der Welt. Gib uns die tägliche Lebensration. Lass dich empfangen, Vergebung und weitergeben an andere, die sie brauchen. Rette aus den Zerreißproben.
Versuch's doch nicht, sagt Jesus.
Sprechen lernt man nur, indem man versucht zu stottern, irgendwann mal nachsprechen. Und dann passiert's. Es passiert, dass Menschen anfangen, nachzusprechen. Gott anzureden, nicht nur über ihn zu reden, mit ihm zu reden, zu ihm zu reden, weil sie gehört haben, dass er uns einlädt, er uns anredet in Jesus. Und es geht. Und indem wir die ersten stotternden Worte rausbringen, trauen wir unseren Ohren selbst nicht, dass das geht. Weißt du, wie oft habe ich das erlebt? Dass Leute von Zweifeln gepeinigt sagten, dass ich weiß nicht, ob Gott lebt, ich weiß nicht, ob da jemand hört, anfingen zu beten. Herr, hier komme ich mit meiner Schuld, der und der und der. Ich bitte dich um Vergebung. Und über dem Anfang des Gebetes entdeckten, er ist da, er hört. Ich darf mit ihm reden. Es ist ernst gemeint. Und da bricht der Jubel los. Wir haben begriffen, mehr. Wir haben ergriffen, was Jesus uns bietet. Gesprächskontakt, Lebenskontakt zum Vater im Himmel. Da bricht der Jubel aus. Das ist der Sinn, warum am Ende des Vaterunsers die helle Freude ausbricht. Dass der Vertrauenskontakt geknüpft ist. Dass man das jetzt einfach so sagen darf, einfach so bereden darf mit Gott. Dass man wie ein Kind mit seinem Vater reden darf. Dass die Distanz wunderbarerweise überbrückt ist, die natürlicherweise eben nicht überbrückt ist, ein tiefer Graben zwischen Gott und uns. Aber um Jesu Willen, um seines Sterbens und Auferstehens Willen, er zieht es zusammen und wir dürfen wie Kinder zum Vater reden. Da bricht die helle Freude aus. Es darf das Gespräch weitergehen. Nun muss ich Ihnen so mehr Äußerliches dazu mal sagen an dieser Stelle. Wenn Sie Ihre Bibel aufschlagen, je nachdem, was für eine Ausgabe Sie haben, dann werden Sie entdecken, und ich hoffe, dass Sie das tun, dass Sie nicht so ganz auf meine Worte hier verlassen, sondern dass Sie noch an die Quelle gehen und selbstständig da arbeiten und prüfen, was da gesagt wird. Das ist der Sinn eines solchen Gottesdienstes. Wenn Sie also das nachher nachgucken im Neuen Testament, dann werden Sie feststellen, dass da entweder dieser Satz in so Klammern steht und mit einer Fußnote oder dass es Bibelausgaben gibt, in denen der Satz gar nicht steht, oder wenn Sie in einen katholischen Gottesdienst gehen, wenn Sie feststellen, dass das Vater unser gebetet wird, ohne diesen Schlussteil, dann sagen wir, was ist denn nun? Gehört es denn nun dazu oder gehört es nicht dazu? Ich will Ihnen da sagen, das ist ganz schnell erklärt. Wir haben ja unheimlich viele alte Handschriften der Bibel. Und dieser letzte Satz findet sich merkwürdigerweise nur in den Handschriften, die aus dem 8., 9. und 10. Jahrhundert, also 700 bis zum Jahr 1000, denn die musste ja alles vorher immer mit der Hand abgeschrieben sein, wurden ja nicht so Auflagen in 1000 oder 5000 gedruckt. Und jetzt hat man in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja ganz alte Handschriften gefunden, Bibelausgaben so aus dem 3. und 4. Jahrhundert und vorher, Teile früherer Zeit. Und es stellt sich fest, in all diesen ganz alten Handschriften war dieser Schlusssatz, dieser Lobpreis nicht mit drin. Hörte das Vater unser vorher auf? Sag mal, was ist denn los? Auf der anderen Seite hat man ein ganz altes christliches Dokument gefunden, so aus dem Jahre etwa um 120. Die Apostellehre heißt es, 12 Apostellehre. Da steht das Vater unser auch drin und mit diesem Lobpreis. Ich sage, was ist denn hier eigentlich los? Was war denn da eigentlich in der ersten Gemeinde? Ich sage, das ist ganz selbstverständlich. In allen jüdischen Gottesdiensten, in der jüdischen Gemeinde, ganz selbstverständlich gewesen. Wenn ein Gebet gebetet worden ist, betete das einer vor. Und dann stimmte die Gemeinde manchmal mit einem gemeinsamen Amen ein. Oft aber auch mit einem ausdrücklichen Lobpreis. Und so war es von Anfang an beim Vater Unser. Es wurde aufgenommen von der ganzen Gemeinde mit diesem Lobpreis. Schon in neutestamentlicher Zeit. Deshalb ist das so ganz angemessen, wie wir es machen. Nicht? Dass wir zusammen singen als ein Ausbruch der hellen Freude. Dass wir jetzt um Jesu Willen das so beten dürfen, wie er es uns lehrt im Vater Unser. Das ist wichtig. Der Schlusslobpreis im Vater Unser ist die Reaktion, die Antwort, der Ausbruch der hellen Freude darüber, dass Jesus mich jetzt beten lehrt und dass ich das jetzt so einfach nachvollziehen darf und dass das geht. Darum geht es hier. Der Gebetskontakt ist ein schieres Wunder. Ein schieres Wunder. Und da ist Grund, wirklich Grund, dass lautstarker Jubel ausbricht. Den praktizieren wir zwischendurch mal, nicht? Es gibt so ein geistliches amerikanisches Negerlied, das heißt, It's a me, O Lord, standing in the need of prayer. Das können auswendig, nicht? Das heißt, ich brauche das Gebet. Und dann heißt es, nicht mein Vater, nicht meine Mutter, nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, nicht, dass ich sie ausbrauche, aber nicht abschieben. Es hilft mir nur, wenn ich in diesem Lebenskontakt stehe. Nützt nicht das andere rechts und links beten. Jeder darf es selber nutzbar machen. Jetzt singen wir das mal. Die erste und die zweite Strophe. Mal gucken. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but me, O Lord, standing in the need of prayer. Not my brother, not my sister, but me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. It's me, it's me, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Also warum zum Schluss der Lobpreis ausbricht. Das ist das Erste gewesen. Jetzt geht es zweitens bei diesem Begrüßungslied darum, das ist ein kämpferisches Bekenntnis. Nochmal da, so innerlich aufgewacht. Ja, ich muss hier vorne immer so die bleichen Fernsehgesichter trösten. Mal sehen, dass ich selber nicht im Angesicht eurer Gesichter einschlafe. Das ist der Grund, warum ich so schnell rede. Immer noch, wenn so ein Kopf runtersinkt, dann muss ich da immer noch wieder zwischenkommen, damit ihr wieder hochstreckt. Ne? Gucken alle bis 12 Uhr Fernsehen. Gut, also jetzt, das ist ein kämpferisches Bekenntnis. Bitte, lassen Sie uns einen Augenblick über den Inhalt nachdenken. Das ist nämlich eine gewisse Gefahr. Wenn es so an Lobpreis und sowas geht, dann haben wir uns schon fast daran gewöhnt, dass da so ganz dicke Worte gebraucht werden. Wissen Sie, so religiöse Luftballons prall aufgeblasen, aber nichts drin, außer Luft. Und so ist man es fast schon gewöhnt, dass wenn es so ganz feierlich wird, dann werden alle Worte so aufgeblasen, so pathetisch, Preis und Ehre und Herrlichkeit und Macht und so und Pipapo, das hört sich an wie Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, kein Mensch denkt da noch genauer drüber nach. Irgendwas Feierliches wird es schon sein. So. Und das ist eine große Gefahr. Denn soweit ich die Bibel verstehe, verführt sie uns nicht zu schwülstigen Redensweisen, schwülstigen, aber weltfernen Redeweisen. Und deshalb wollen wir jetzt uns deutlich machen, worum geht es denn in dem Inhalt dieses fröhlichen Lobpreises? Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es ist wichtig, das zu überlegen, denn es beginnt mit einem Denn, mit einem Weil, im Original sogar, weil. Dein das die Herrschaft, dein die Kraft, dein die Herrlichkeit in Ewigkeit. Deshalb dürfen wir beten. Das ist die Begründung. Deshalb ist es wichtig zu gucken, was ist denn da gemeint? Gehen wir es im Einzelnen durch. Dein ist die Herrschaft. Das Reich, die Königsherrschaft steht da eigentlich. Und das geht in Ewigkeit, heißt zum Schluss. Das bezieht sich auf alles. Reich in Ewigkeit, Macht in Ewigkeit, Herrlichkeit in Ewigkeit. Da hat er das Sagen. Du hast das Sagen. Das bekennen wir damit. Du hast das Sagen. Und indem ich das singe und bete, erkläre ich, dass ich mich mit meinem Leben dieser Herrschaft Gottes unterstelle. Er wird nicht erster Herr dadurch, dass ich an ihn glaube. Sondern ich bekenne, dass ihm die Herrschaft gehört und dass ich deshalb hineingehören will. Und das ist jetzt das Kämpferische daran. Diese Aussage, dieser Lobpreis ist eine Kampfansage. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer voll bewusst sind. Indem wir beten, dein ist die Herrschaft. Bestreiten wir andere Herrschaften. sagen wir, dass wir keine andere Herrschaft über unser Leben anerkennen wollen. Dieser Satz ist eine Kampfansage. Wir sollten uns nicht wundern, wenn es danach Ärger gibt. Christlich darf in unserer Gesellschaft jeder sein, solange es ihm gefällt, unter einer Voraussetzung, dass er trotzdem tut, was man in der Umwelt von ihm erwartet. Solange er das tut, solange er sich bestimmen lässt von dem, was man tut, in seinem bestimmten gesellschaftlichen Umfeld, in seiner beruflichen Sparte, in seiner Clique, solange darf er auch christlich sein. Aber sobald er anfängt zu denken und zu tun, was dagegen den Strich geht, weil es dem Willen Gottes entspricht, in dem Augenblick fängt der Ärger an. Das sollten wir nie vergessen. Und ein Christentum ohne diese Schwierigkeiten hat sicherlich Jesus verraten. Ganz sicher Jesus verraten. Wir sollten uns des Sprengstoffs schon bewusst sein. Ich weiß nicht, ob der regelmäßige Gebrauch des Vaterunsers im Gottesdienst nicht auch so weit ist, als ob man den Sprengstoff nass macht. Könnte ja auch sein, ne? Durch steten Gebrauch langsam kaputt gemacht. Sind's nur abgesprochen. Kann man einfach beten, da explodiert nichts mehr. Da ändert sich nichts mehr dran. Du sagst nur einfach, dein ist das Reich, wer weiß, was das Reich ist, ne? Das ist keine Kampfansage, ist kein öffentliches Bekenntnis mehr. Wollen wir das eigentlich so sagen, wie das gemeint ist? Dein ist das Reich. Wollen wir eigentlich dieses kämpferische Bekenntnis mit anstehen? Als Ausdruck der hellen Freude, wissen Sie, nicht als Ausdruck des verbissenen Fanatismus. Fanatiker können nicht singen. Können Sie nicht freuen. Fanatiker, da kann die Welt nicht ertragen, merken wir im Augenblick wieder. Es geht um die helle Freude. Es geht um die helle Freude, dass Jesus mich zum Vater lässt und ich wie ein Kind zum Vater reden darf, Lebenskontakt aufnehmen darf und deshalb sage, dein ist die Herrschaft. Und ich erkenne keine andere an und dir will ich gehören und das will ich öffentlich ausrufen. Dein ist die Herrschaft und die Kraft. Ich bitte Sie, das sagen wir im Angesicht des gekreuzigten Jesus. Dieses Ausbundes aller Ohnmacht, der Wehrlosigkeit, diesem Inbegriff des Getretenseins. Dein ist die Kraft in Ewigkeit. Damit bekennen wir, dass kein Machtwort stärker ist als das Machtwort der Vergebung der Schuld. Damit bekennen wir, dass kein Machtwort stärker ist als der Zuspruch des auferstandenen Herrn. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Den nimmt keiner das Heft aus der Hand. Dein ist die Kraft. Das hängt drin, wenn wir das mitbeten. Ich will dieser Kraft vertrauen und mich keiner anderen Macht mehr beugen. Das ist eine Kampfansage. Es ist ein kämpferisches Bekenntnis. Wenn man das so unter Zeugen sagt, und es gehört ja in den Gottesdienst, der gemeinsame Lobpreis, das singen sie, das sagen sie, und rechts und links hören sie Leute mit. Sie nehmen sich Zeugen dazu, indem sie Gott dies so sagen. Gilt's nun auch? Wir sagen den Mächten, die uns bestimmen und beeindrucken wollen, ins Gesicht hinein, dass wir uns ihnen nicht mehr anvertrauen wollen, sondern diesen Gekreuzigten allein die Macht gehört. Indem ich das so sage, möchte ich dann gleich ein dickes Fragezeichen dahinter machen und fragen, ob wir das eigentlich wirklich so beten. Ob das eigentlich wirklich drinsteckt, wenn wir das beten, wenn wir es beten. Kein Zweifel, dass es so verstanden ist vom Neuen Testament. Aber ob wir, wenn wir die gleichen Worte übernehmen, es genauso meinen, das ist eine ganz andere Frage. Oder wollen wir weiter sagen, ich kann leider nicht ohne Lüge leben, denn die Kräfte, mit denen ich zu rechnen habe, lassen das nicht zu. Ich kann leider nicht ohne Rache und Vergeltung leben, Denn ich die Antriebe in mir und die Zwänge von außen, die mich dazu nötigen, sind die Stärke, die Macht, an der ich nicht vorbei kann. Ich kann nicht ohne Rücksichtslosigkeit leben, denn nur wer Kraft hat, sich durchzusetzen, kann sich in dieser Welt behaupten. Das ist eine Entscheidungsfrage. Und jetzt kommt es drauf an, wir werden das ja gleich singen. Wir werden es ja gleich singen miteinander. Ob wir es wollen? Dein ist die Kraft. Ich sage ab den Mächten. Ich traue deiner Kraft, du gekreuzigt und auferstanden, alles zu. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Herrlichkeit ist die Offenbarungswirklichkeit Gottes. Seine Herrschaftsmajestät. Seine Ehre. Wir preisen diese Herrlichkeit, weil von ihr ein Licht fällt auf den Menschen. Durch diese Offenbarung Gottes, durch den Lichtglanz der Offenbarung Gottes in Jesus, wird der Mensch herrlich, wird er zum kostbaren Wesen. Licht von Gottes Wirklichkeit und Herrlichkeit fällt auf unser kleines Leben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und dann heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Sätze der Bibel. Herrlichkeit Gottes fällt auf unser Leben und das Menschenleben wird herrlich. Da, wo wir die Herrlichkeit Gottes preisen und uns ihr ausliefern, diesem Licht uns ausliefern, ist kein Blitzlicht, das zückt und weg ist und nachher ist dunkler und wir sind geblendet. Ist keine Weihnachtsbeleuchtung, die schön ist, aber dann doch vorbei ist. Wir lassen uns, heißt es, wenn wir dies beten wollen, wir lassen uns nicht mehr blenden vom künstlichen Licht dieser Welt. Ist das wahr? Ist das wahr? Wir lassen uns nicht mehr blenden vom Licht dieser Welt. Er sagt, hier ist Herrlichkeit, wo der Mensch Gott abschüttelt und selber das Heft in die Hand nimmt und macht, was er kann. Wir schaffen schon. Wir schaffen selber. Das ist der Lichtglanz der Herrlichkeit des selbstmächtigen Menschen. Was wir schaffen, spielt sich zwischen Kater Hitler und Khomeini ab. Das ist unsere Herrlichkeit. Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lass mich als drittes noch anfügen, dieses Bekenntnislied, ein kämpferisches Bekenntnislied, ist zugleich ein einladender Hinweis. Natürlich kann man es privat und heimlich und versteckt in seinem Herzen beten. Aber dazu ist es nicht gedacht. Es ist dazu gedacht, dass es eine Kundgebung wird, an der andere teilhaben. Dass wir dieses Adventlied, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, dass wir es laut singen und damit öffentlich einladen zum Mitsingen. Und nicht nur zum Mitsingen, sondern zum Mitleben. Das Vater unser ist der Beginn aller Mission. Aus dem Lob Gottes wuchert das Weitersagen. Wie könnte ich das auch für mich behalten, wenn die Sensation passiert ist, dass Gott mir den Zugang öffnet zum Vater, dass ich so vertrauensvoll mit ihm umgehen darf, dass ich hineinkommen darf in den Lebensbereich seines Reiches unter seinen wohltuenden Willen, seine Vergebung, seine Bewahrung, seine tägliche Lebensversorgung. Wie sollte ich das für mich behalten dürfen? Deshalb bricht zum Schluss das Vater unser in den lauten, öffentlichen, hellen Jubel aus. Und das ist der Startpunkt aller Mission. Teilgeben, weitersagen, mitsingen lassen, mitleben lassen. Lassen wir uns die Adventszeit so leben. Dass ein mitreißender Gesang wird, dieses Begrüßungslied für unseren Herrn. Damit wir neu reinkommen in seine Herrschaft, in seine Kraft, in seine Herrlichkeit. Und anderen weitergeben und weitersagen, damit sie auch reingezogen werden. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns nicht in der Stumpfheit und der Unsicherheit lässt, sondern dass du über unserem Leben deine Herrlichkeit aufgehen lässt. Nun hilf uns, dass wir nicht nur mit dem Munde reden und singen, sondern mit unserem Leben erfahren und bezeugen, dein ist die Herrschaft und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.